Hier an den Sonntagen sind wir bei einer Art Themenpredigt, aber man kann auch diese natürlich verschieden handhaben. Und nachdem wir jetzt eine Zeit lang Menschen der Gnade angeschaut haben, also Leute, die sich dadurch auszeichnen, könnte man sagen, dass die Gnade Gottes in einer besonderen Weise in ihrem Leben gewirkt hat, dass die Gnade Gottes besondere Dinge durch sie oder für sie hervorgebracht hat, wie zum Beispiel bei Maria, wo Katharina darüber gepredigt hat. Ich meine, die Gnade Gottes im Leben von Maria war besonders stark oder augenscheinlich. Die Gnade Gottes im Leben von Maria hat durch sie und den Heiligen Geist Jesus hervorgebracht. Und Jesus, wie ihr wisst, ist die Gnade in Person. Ihr erinnert euch, ich habe eine Predigt in dieser Serie über Jesus gehalten und ihn als die Gnade in Person eigentlich dargestellt, wie es die Schrift auch tut. Zuletzt haben wir Paulus angeschaut und das Werk der Gnade im Leben von Paulus ein bisschen studiert. Und jetzt kommen wir zu einer neuen Phase in dieser Serie, könnte man sagen, nämlich dazu, dass wir festmachen an verschiedenen Beispielen, was diese einzelnen Personen oder was man aufgrund dieser Gnadenerfahrung für eine Theologie haben sollte. Es ist ganz wichtig, dass wir eine richtige biblische, neutestamentliche Theologie haben. Du sagst vielleicht, ja, ich interessiere mich aber nicht so für Theologie oder theologische Fragen und Problemstellungen. Nun, vielleicht nicht in einem wissenschaftlichen Sinne, aber in einem alltäglichen Sinne solltest du das sehr wohl tun. Du solltest dir sehr genau überlegen, welche Art von Theologie du hast, welche Art von Theologie du dir zuführst und von was deine Theologie geprägt ist. Wir reden also in den nächsten Sonntagen über eine Theologie der Gnade. Denn das ist es, was das Neue Testament und die Bibel überhaupt insbesondere auch uns zeigt, nämlich eine Theologie der Gnade. Die Bibel zeichnet uns nicht eine Theologie des Gesetzes auf. Im Neuen Testament haben wir keine Theologie des Gesetzes, der Gebote oder der moralischen Forderung. Das ist nicht der Kern des Neuen Testaments. Wir haben bestimmte Punkte, wo Paulus zum Beispiel an die Moral der Leute appelliert. Das gibt es. Aber dennoch war Paulus kein Moralprediger, sondern er war in erster Linie ein Gnadenprediger. Er hat nicht die moralischen Anforderungen hochgestellt oder betont, sondern er hat immer wieder aufs Neue betont, dass all das, was Gott gerne möchte, nur durch Gnade kommen kann. Und nicht durch eigene Bemühungen, nicht durch eigenes Laufen, nicht durch eigenes Wollen. Und wie wir gesehen haben im Leben von Paulus, dass sich auch bei ihm die Gnade Gottes in besonderer Weise ausgewirkt hat, ja, so sehr, dass Paulus von sich sagen kann, ich war der Sünder par excellence, aber mir ist Gnade zuteil geworden. Ich diene nun als ein Beispiel für all jene, die zum Glauben kommen sollen, die infolge meiner Botschaft oder ganz einfach im Begriff stehen, zum Glauben zu kommen. Und ich war schon oft froh um das Beispiel von Paulus. War schon oft froh darum, dass er von sich sagen konnte, ich war der Sünder schlechthin. Sonst wäre ich womöglich auf die Idee gekommen zu sagen, ich war der Sünder schlechthin. Aber wenn Paulus das schon gesagt hat, dann muss er es gewesen sein. Es gibt also Hoffnung für mich. So schlimm kann ich also nicht gewesen sein. Nun, warum kann Paulus sagen, ich war der Sünder schlechthin oder der Sünder par excellence oder der erste aller Sünder? Weil er die Gemeinde Gottes in einer völlig ungehörigen Art und Weise verfolgt hat. Weil er sie in einer schrecklichen Weise verfolgt hat, gewalttätig, bereit, über Leichen zu gehen. Und weil er das für einen Dienst Gott gegenüber hielt. Viel verdrehter kannst du nicht sein, als die Nachfolger des richtigen Glaubens umbringen und dabei meinen, du tust Gott einen Gefallen. Viel verdrehter kannst du nicht werden. Deswegen glaube ich, dass Paulus von sich sagen kann, ich bin der erste aller Sünder oder ein Paradebeispiel eines Sünders. Nun wollen wir aber sehen, wie sich diese Tatsachen im Leben von Paulus oder in seinem Dienst auch theologisch ausgewirkt haben. Was hat Paulus gesagt? Was war es oder ist es, dass er der Gemeinde und den Gläubigen vermitteln möchte? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns ab und zu darüber Gedanken machen, was sind eigentlich die Kernpunkte der Botschaft, die wir glauben. Es gibt Kernpunkte und es gibt nebensächlichere Punkte. Ist dir auch schon aufgefallen? Es gibt Dinge, die sind für uns fundamental und dann gibt es Dinge, die sind für uns optional. Spielt nicht so eine riesige Rolle, wie du am Sonntag hier in die Gemeinde kommst, wie du gekleidet bist. Das spielt nicht so eine riesige Rolle, aber spielt eine riesige Rolle, was du glaubst und worauf du deinen Glauben gründest. Ob du deinen Glauben gründest auf ein Erlebnis, auf Gefühle oder auf die ewigen Wahrheiten des Wortes Gottes. Heute Morgen werden wir ausschließlich im Römerbrief uns bewegen und vielleicht auch noch weiter. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das tun werde, aber ich habe einfach mal den Römerbrief mir angeschaut und die Stellen, wo dort der Begriff Gnade vorkommt. Der Begriff Gnade, das griechische Wort Charis, kommt insgesamt 21 Mal vor im Römerbrief. 21 Mal. Also der Römerbrief ist voll mit der Botschaft der Gnade. Und es gibt verschiedene Abstufungen, gibt verschiedene Ebenen, auf denen Paulus über Gnade redet im Römerbrief. In Römer 1, Vers 5 erscheint dieser Begriff zum ersten Mal. Römer 1, Vers 5. Hier sagt Paulus, durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Und für die von euch, die am Mittwochabend hier waren, kommt das sehr bekannt vor. Genau dasselbe sagt nämlich Paulus auch im Galaterbrief. Dass er durch Gott, durch Jesus Christus, Gnade und Apostelamt empfangen hat für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Hier sehen wir, wie sich Paulus definiert. Er definiert sich über die Gnade. Er kann sagen in 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und das scheint auch hier durch. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen. Nicht durch eigenes Verdienst, nicht durch eigene Bemühungen, nicht weil wir gerne Apostel werden wollten, sondern durch Gnade. Beziehungsweise durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen. Interessant ist auch, dass er beides im selben Atemzug erwähnt. Und zwar die Gnade zuerst. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen. Manche heutigen Apostel würden sagen, durch ihn haben wir Apostelamt empfangen. Und wenn es gut läuft, haben wir auch noch ein bisschen Gnade dabei. Aber das ist die verkehrte Reihenfolge. Die Gnade muss zuerst sein. Und die Gnade, diese Zusammenstellung hier, sagt uns auch, was zuerst kommt und worin dieses Apostelamt überhaupt besteht. Paulus war ein Apostel der Gnade. Ein Apostel der Gnade. Was er vermittelte, was er den Leuten brachte, was er den Leuten als Botschaft gab, war Gnade, nicht das Gesetz. Zuvor war er gewesen ein Apostel des Gesetzes. Und das Gesetz bildet im Neuen Testament einen deutlichen Gegenpol zur Gnade. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen. Wir können hier auch sehen, ohne Gnade kein Apostelamt. Also das, was manche ein Apostelamt nennen, das, was manche meinen, dass es Gott ihnen gegeben hätte, wodurch sie sich das Recht nehmen, Apostel zu heißen, ist gar nicht das Eigentliche, sondern es ist die Gnade Gottes, die das bewirkt im Leben eines Menschen. Und wenn es diese Reihenfolge ist, dann wirst du auch nicht dauernd das an die große Glocke hängen müssen, dass du apostolisch oder dass du ein Apostel bist oder was du für einen riesigen und gewaltigen Dienst hast. Das wird dann zweitrangig sein. Du wirst vielmehr die Gnade Gottes betonen. Und wirst mit Paulus sagen können, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich bin es nicht aus mir selbst, sondern ich bin es durch Gottes Gnade. Und Paulus kann sich deswegen einen Apostel nennen oder sagen, dass er ein Apostelamt hat, weil er es tatsächlich hatte. Wodurch? Durch die Gnade. Die Gnade hat ihn dazu befähigt. Dann die nächste Stelle, wo das Wort Gnade vorkommt, ist Römer 1, Vers 7. Und wir könnten sagen, das Wichtigste kommt bei Paulus gleich am Anfang. Es kommt zuallererst, nämlich die Gnade. Das ist es, was er von Anfang an betont. Römer 1, Vers 7. Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und auch hier wieder die von euch am Mittwoch da waren, ihr wisst bereits, was das bedeutet. Es ist derselbe Gruß, den er hier verwendet, wie er ihn im Galaterbrief verwendet. Er wünscht den Geliebten Gottes, den berufenen Heiligen in Rom, er wünscht ihnen Gnade und Friede von Gott. Und eigentlich ist das eine Abwandlung und eine Erweiterung des üblichen jüdischen Grußes Shalom. Shalom übersetzt ins Griechische das griechische Wort Eirene, welches hier mit Friede richtig übersetzt ist. Er wünscht ihnen Frieden. Aber er wünscht ihnen nicht nur Frieden, sondern im neuen Bund ist etwas dazugekommen. Es ist dieser Botschaft und diesem Friedenswunsch etwas hinzugekommen, nämlich die Gnade. Man könnte sagen, Shalom allein reicht nicht mehr. Jetzt muss auch die Gnade dazu. Und wenn du wirklich einen neutestamentlichen Gruß weitergeben möchtest, dann sag doch zu deinem Nächsten Gnade dir. Wende dich mal deinem Nächsten zu und sag ihm Gnade dir. Gnade sei dir heute Morgen. Natürlich, wir können uns auch Shalom wünschen, aber wir sollten mehr und mehr neutestamentlich werden in dem, was wir tun. Er wünschte ihnen von allem Anfang an Gnade. Auch das ist wieder bedeutungsvoll. Wir könnten sagen, das, was Paulus in Vers 5 gesagt hat, nämlich, dass er ein Apostelamt empfangen hat, wird jetzt verdeutlicht, indem er ihnen sagt, Gnade euch. Ihr müsst keine Angst haben vor mir. Ich komme nicht, um euren Glauben zu maßregeln. Ich komme nicht, weil ich euch sagen will, wo es lang geht. Ich komme nicht, um über euch zu herrschen, über euch zu bestimmen. Ich komme nicht, um euch neue Gemeindestrukturen aufzudrängen oder irgendetwas in dieser Art, sondern ich komme, um euch Gnade zu bringen. Ich komme, um euch die Gnade zu erklären. Ich tue es in meinem Brief und wenn ich es denn schaffe, durch die Gnade des Herrn nach Rom zu kommen, dann werde ich vor Ort keine andere Botschaft haben, als ich sie in diesem Brief angekündigt habe. Wisst ihr, der Römerbrief ist eine Art Exposé, könnte man sagen, für das, was Paulus in Rom predigen wollte. Er stellt sich praktisch vor. Er schickt ihnen eine Art Bewerbungsschreiben. Er möchte gerne in Rom predigen. Aber sie sollen schon einmal wissen, womit sie es zu tun haben werden. Würde er ein harter, scharfer, fordernder Apostel sein oder würde er in der Gnade kommen und ihnen die Gnade bringen? Das Letztere ist der Fall und war auch der Fall. Das Wichtigste kommt also gleich zuerst. Und das sehen wir in vielen der Briefe von Paulus. Dieses Muster, dass er sagt, ich habe durch die Gnade, was ich habe. Was ich bin, bin ich durch die Gnade. Was ich wirke, tue ich durch die Gnade. Ich meine, zurückzukommen zu Vers 5. Wie kannst du Glaubensgehorsam unter allen Nationen bewirken? Das ist ein ziemlich großer Anspruch, den er da formuliert. Amen. Er war nicht nur ein Apostel für Griechenland, er war nicht nur ein Apostel für die Juden, er war nicht nur ein Apostel für die Römer oder etwas in dieser Art, sondern er wollte Glaubensgehorsam bewirken und wusste, dass das sein Auftrag war unter allen Nationen. Wer würde sagen, oh, das ist eine Nummer zu groß für mich? Für mich auch. Und weißt du was, auch für Paulus war es eine Nummer zu groß. Warum konnte er das tun? Weil die Gnade in ihm mächtig wirkte. Und weil er sich bei dem, was er tat, nicht auf seine eigenen Fähigkeiten und Kräfte und Möglichkeiten verließ, sondern auf die Gnade. Die Gnade hat immer ein Element von, es geht weit über das Mögliche hinaus. Wenn es nur um mich ginge, wenn es nur an mir läge, ich könnte es niemals tun. Ich könnte es niemals fertigstellen, ich könnte es niemals bewirken. Glaubensgehorsam unter allen Nationen, ja schön. Aber Paulus hat genau das getan. Er war der Apostel an die Nationen und hat durch die Gnade genau das bewirkt, was hier beschrieben ist. Nun, der nächste Punkt, den Paulus anfängt im Römerbrief, wenn es um die Gnade geht, ist die Errettung durch Gnade. Das Errettetsein durch Gnade. Dazu könnte man sagen, das ist der Anfangspunkt schlechthin. Hier müssen wir alle beginnen. Hier fangen wir alle an. Nämlich bei unserer Errettung. Und dabei, dass diese Errettung durch Gnade geschieht. Niemand, der heute Morgen hier ist, mich eingeschlossen, könnte behaupten, ich bin nicht durch die Gnade errettet worden, sondern weil ich so gut war. Oder weil Gott eine besondere Gunst auf mein Leben gelegt hat, die er sonst niemandem zuteil werden lässt. Deswegen bin ich errettet worden. Gott hat so einen wie mich gebraucht, deswegen hat er mir besondere Gunst zuteil werden lassen und darum bin ich errettet worden. Nein, niemals. Wisst ihr, manche haben diese Vorstellung, manche haben insgeheim dieses Denken, dass Gott ganz schön froh sein kann, dass er sie bekommen hat. Nun, er ist ganz schön froh, dass er dich bekommen hat, aber das ist er bei jedem von uns. In gleicher Weise. Gott verbindet die größten Hoffnungen mit jedem von uns. Er hat niemanden von uns zur Errettung geführt, nur damit er einen Stuhl wärmt. Oder nur damit sein Reich bevölkert wird, oder damit der Himmel nicht so leer ist. In dem Wissen, dass er auf dieser Erde wohl zu keinem großen Nutzen da sein würde. Nein, Gott verknüpft die größten Hoffnungen mit jedem von uns. Und deswegen ist es wichtig, dass auch wir mit unserer Errettung, dem, was wir erlebt haben, die größten Hoffnungen verknüpfen. Ganz verschiedene Vorstellungen und Hoffnungen verknüpfen mit dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Er rettet durch Gnade. Dazu habe ich ein Zitat gefunden. Wer nicht durch die Gnade selig werden will, geht nach dem Gesetz verloren. Dieses Zitat stammt von Hermann Heinrich Grafe. Ich lese es noch einmal vor. Wer nicht durch die Gnade selig, also errettet werden will, geht nach dem Gesetz verloren. Es gibt nur einen Weg zur Errettung und das ist und bleibt die Gnade. Römer 3, die Verse 23 und 24. Hier beginnt Paulus über diesen Zusammenhang insbesondere zu reden. Denn alle haben gesündigt, oh, was für ein bekannter Vers und was für ein oft zitierter und falsch zitierter Vers. Denn alle haben gesündigt. Wer sind alle, die gesündigt haben? Die Verlorenen natürlich, vor der Gnade. Das ist bitte nicht ein Vers, den du dauernd in der Gemeinde rumposaunen solltest, um den Leuten ein schlechtes Gefühl zu geben. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit bei Gott. Auch du, Miriam, letzte Woche. Michael, auch du, du ermangelst der Herrlichkeit Gottes. Nein, hier ist die Rede, hier richtet sich Paulus an solche, die noch nicht gläubig sind. Er redet von solchen. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Eigentlich heißt es im Griechischen, und ermangeln der Herrlichkeit. Nicht erlangen nicht, sondern sie ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Mit anderen Worten, sie haben keine Herrlichkeit Gottes in ihrem Leben. Die Herrlichkeit Gottes ruht nicht auf ihrem Leben, wie sie es sollte. Anhand dieser Schriftstelle können wir bereits sehen, dass es Gottes Wille, Plan und Absicht ist, dass die Herrlichkeit Gottes auf unserem Leben ruht. Er möchte, dass wir in seine Herrlichkeit hineinkommen. Er möchte, dass wir ein Leben voller Herrlichkeit leben. Er möchte seine Herrlichkeit manifestieren auf unserem Leben. Aber das kann er nicht, solange wir von ihm getrennt sind. Würde Gott seine Herrlichkeit manifestieren im Leben eines Sünders, dieser Sünder würde sterben. Unweigerlich. Er würde es nicht aushalten. Er würde sterben oder verrückt werden, wenn er nicht durch die Tür der Bekehrung in dieses Reich hineinkommen würde. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist also die Grundeintrittspforte. Ich möchte euch eine andere Übersetzung vorlesen dieses Verses. Und werden geschenkweise gerechtfertigt. Geschenkweise. Sprich, durch Gnade. Die Gnade macht dir ein Geschenk. Dann heißt es eigentlich im Text nicht durch seiner Gnade, sondern steht überhaupt keine Präposition da. Man könnte also auch sagen, in seiner Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus und auch das ist eingefügt. Geschenkweise ist das griechische Wort dorean. Dorean. Und dorean bedeutet eben geschenkweise umsonst, aber nicht umsonst im Sinne von vergeblich, sondern im Sinne von gratis, unverdient, ohne Bezahlung oder Gegenleistung. Ohne Bezahlung oder Gegenleistung. Nun, wahrscheinlich werdet ihr alle gehört haben, nach eurer Bekehrung, dass ihr nichts dazu tun müsst, dass ihr diese Errettung behalten könnt. Oder um das bei Gott wieder abzugelten, was ihr da bekommen habt. Irgendwann habt ihr das alle gehört. Aber habt ihr es auch geglaubt? Habt ihr euch daran gehalten? Habt ihr es umgesetzt? Habt ihr wirklich, habt ihr euch davon distanziert, Gott etwas bezahlen zu wollen? Für die Errettung, für die Erlösung. Habt ihr wirklich stets gedacht, es ist ein Geschenk? Ich weiß, es ist ein Geschenk. Ich muss mich nicht abmühen, ich muss mich nicht abstrampeln, ich muss Gott kein bestimmtes Bekehrungskontingent darbringen am Ende des Jahres. Nein, sondern ich bin und bleibe durch Gnade errettet. Geschenkweise. Ohne Gegenleistung, ohne Bezahlung. Und wisst ihr, es gibt so viele subtile Formen von Bezahlung und Gegenleistung, von denen wir meinen, dass wir sie Gott bringen müssen, um das abzugelten, was er uns geschenkt hat. Subtile Form. Nicht unbedingt, dass du die 10 Gebote nimmst und sagst, ich lebe jetzt nach den 10 Geboten. Nicht unbedingt, dass du das mosaische Gesetz unbedingt einhalten willst, dass du dich beschneiden lässt, etc. Nicht das, sondern subtile Formen von Bezahlung. Wo du denkst, ich muss mich wohl verhalten, ich muss den Leuten Zeugnis geben, ich muss, ich muss, ich muss. Ich muss Leute zum Herrn führen, ich muss viel arbeiten in der Gemeinde, ich muss, ich muss, ich muss. Ich will es eigentlich gar nicht, aber ich muss, denn sonst ist der Herr nicht mit mir zufrieden. Sonst nimmt der Herr womöglich seine Gnade von mir. Gnade hat niemals etwas mit Gegenleistung zu tun. Niemals. Ihr wisst schon, das bedeutet nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen und nichts mehr tun. Was hat Paulus gesagt, ist für mich einer der wichtigsten Verse über Gnade überhaupt. Nämlich 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Die Gnade Gottes ist in meinem Leben nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Die Gnade befähigt dich dazu, zu tun, zu wirken, zu machen. Aber es ist nicht dein Streben und dein Wollen, das die Gnade praktisch aufhebt oder bezahlt. Im Gegenteil. Eigene Leistung wirkt der Gnade entgegen. Lass uns zu Kapitel 4, Vers 4 kommen. Hier wird der Gedanke weiter ausformuliert. Kapitel 4, Vers 4, Römerbrief. Dem aber, jetzt ist nämlich von dem die Rede, der Werke tut, dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Mit anderen Worten, wenn du Werke tust, hast du einen bestimmten Lohn. Du hast einen bestimmten Lohn zu erwarten, nämlich weil man dir offensichtlich etwas schuldet. Wenn du gearbeitet hast, wenn du ein Werk getan hast, dann schuldet man dir etwas. Die Frage ist nur, was schuldet man dir? Wenn wir zu Vers 15 weitergehen, Kapitel 4, Vers 15, dann heißt es dort, denn das Gesetz bewirkt Zorn. Solange du dich also im Rahmen des Gesetzes bewegst und Gott Arbeitsleistung, Werke darbringen willst, was passiert? Der Zorn bleibt über dir. Du wirst den Zorn erfahren. Und wisst ihr, das ist eine absurde Situation. Viele Christen, die die Gnade noch nicht gut kennen oder denen man womöglich sogar gesagt hat, ihr müsst dies und jenes und das tun, sind unter dem Zorn, erleben Gottes Zorn in einer gewissen Weise. Dabei meinen sie, sie tun das Richtige. Bei allem, was sie tun, um sich Gott zu nähern, entzieht sich ihnen Gott. Und das ist eine absurde Situation. Das ist absurd, wenn du meinst, du tätest das Richtige, aber der Zorn bleibt über dir. Du kannst nicht das erlangen, was du gerne erlangen möchtest. Das ist eine absurde Situation, die bei vielen dazu führt, dass sie beinahe am Glauben verzweifeln. Weil sie nicht verstanden haben, dass es gar nicht das ist, was Gott möchte und dass man durch Werke niemals bei Gott ankommen kann. Und wisst ihr, was die ganze Sache noch verschärft? Folgendes. Wenn du dich als Gläubiger aus Werken richtig verhältst, dann hast du einen gewissen Segen. Du hast einen gewissen Segen. Warum? Weil du zum Beispiel deinen Zehnten bringst, auch wenn du es aus Gesetzlichkeit tust. Es ist ein bestimmter Segen darauf, weil du tust das Richtige. Du tust das Richtige. Aber es ist vermischt. Dieser Segen ist nicht vollständig. Dieser Segen ist nur die Hälfte von dem, was Gott dir zukommen lassen will. Dieser Segen ist nicht das volle Maß von dem, was du haben kannst und haben sollst, sondern es ist das Menschliche, das Natürliche, das, was auch jemand haben kann, der gar nicht gläubig ist. Die Leute regen sich auf über Bill Gates. Wisst ihr, warum Bill Gates da ist, wo er ist? Weil er das Prinzip des Zehntengebens verstanden hat. Weil er von seinem riesigen Vermögen immer wieder Millionen, ja Milliarden von Dollars in gute, für gute Zwecke gegeben hat. Nicht für Gott, nicht für das Evangelium, aber für gute Zwecke. Und der Zehnte ist letztlich genau das. Du nimmst deinen Zehnten für einen guten Zweck, nämlich zur Ausbreitung des Königreiches Gottes. Und weil das Prinzip verankert ist im Sinn Gottes, ist es gesegnet. Du hast also eine Vermischung. Du bist einerseits gesegnet, weil du Gutes tust, weil du Göttliches tust und bist trotzdem unter dem Zorn, weil du nicht durch die Gnade gekommen bist. Und wisst ihr was? Ich habe jahrelang in genau dieser Spannung gelebt. Genau in dieser Spannung. Weil ich viel Richtiges getan habe, hatte ich ein gewisses Maß an Segen. Aber weil ich es nicht aus der Gnade heraus getan habe, war es immer vermischt mit Zorn. Wer von euch kennt diese Situation? Und daraus müssen wir herauskommen. Davon will der Herr, dass wir wegkommen. Und unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Würde dir der Lohn angerechnet nach Gnade, würde das falsche Bild entstehen, dass du dir die Gnade Gottes verdienen kannst. Das völlig falsche Bild würde entstehen, die Gnade Gottes kann man sich holen. Man kann sie sich verdienen. Man kann sie sich erarbeiten. Und der Witz ist, die Gnade Gottes ist viel mehr, als du erwarten kannst. Die Gnade Gottes ist das Riesige, das Gewaltige, das Übernatürliche, das Supergesegnete, könnte man sagen. Das ist die Gnade Gottes. Und wir haben alle vom Herrn einen geistlichen Instinkt eingebaut bekommen, nach diesem zu trachten. Weil wir sind Geschöpfe der Gnade. Also können wir nur durch Gnade wirklich zufriedengestellt werden. Halleluja. Warum sind so viele Christen unzufrieden? Warum rennen so viele Christen von Pontius zu Pilatus, um irgendetwas tun zu können, das sie vermeintlich näher zu Gott bringt? Warum? Weil sie einen Mangel an Gnade in ihrem Leben haben. Hätten sie die Gnade in ihrem Leben, hätten sie die Gnade verstanden, würden sie aus Gnade den Zugang finden zu Gott, hätten sie all das nicht nötig. Sondern sie wüssten, mir kommt das größtmögliche Maß an Segen Gottes zu, nicht weil ich gewirkt oder gearbeitet oder gewerkelt habe, sondern aus Gnade. Und es ist ein Prozess, dorthin zu kommen. Du wirst nicht von einem Tag auf den anderen, auf einen Schlag in diese Realität eintreten können. Aber ich möchte euch ermutigen, macht eine Inventur in eurem Leben und findet Bereiche, wo ihr versucht habt zu werkeln. Findet solche Bereiche, wo ihr versucht habt, Gott etwas zu bezahlen. Und legt sie ab und ihr werdet sehen, dass die Gnade hineinkommt und euch viel mehr gibt, als ihr jemals an Lohn bekommen habt, ohne die Gnade. Lasst uns die Verse 5 bis 7 auch noch lesen. Kapitel 4, die Verse 5 bis 7, direkt der Anschluss an Vers 4. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Was für ein Gegensatz, was für ein Vergleich. Dem hingegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Dein Glaube bezieht sich auf etwas oder auf jemanden, der den Gottlosen rechtfertigt. Du musst glauben, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt. Das ist dein Verdienst, Halleluja. Das ist es, was Gott von dir erwartet. Nun, das bezieht sich einerseits auf dich selbst, denn du warst ein Gottloser, als du errettet wurdest. Oder warst du ein Frommer, als du errettet wurdest? Wie dem auch sei, du warst gottlos. Du warst von Gott losgelöst. Sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube, nämlich genau dieser Glaube, zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Aha, es ist eine Seligpreisung verbunden mit diesem Glauben. Nun, der Begriff Seligpreisung klingt erst einmal ein bisschen religiös abgehoben, aber er ist sehr konkret. Wir werden gleich noch sehen, wie konkret er ist. Und weißt du übrigens, warum es wichtig ist, zu verstehen, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt? Nicht nur wegen dir, sondern auch wegen den anderen. Wisst ihr, wir versuchen manchmal, die Menschheit so zu kategorisieren in Gruppen, die der Herr noch erreichen kann, die der Herr noch erretten kann, weil sie noch nicht so weit weg sind oder noch nicht so tief gesunken sind, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Dabei sind wir alle genau gleich gottlos. Und dieselbe Gnade, die uns errettet hat, wird auch den Fixer und die Hure und den weiß ich nicht was erretten. Wir müssen immer wieder einmal kommen zu diesen ganz einfachen Grundlagen, sonst verlieren wir die Perspektive Gottes aus den Augen. Und die Perspektive Gottes ist, meine Gnade ist genug für jeden Menschen auf dieser Erde. Es kann keiner schlimmer sein als Paulus. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig. Wer ist glückselig? Die Frommen, die Gerechten, diejenigen, die sehr viel getan haben, um Gott wohlgefällig zu leben. Die, die viel mehr als alle anderen an der Gemeinde mitgewirkt haben. Die sind glückselig. Die Evangelisten, die auf die Straße gehen, die Heilungsevangelisten, die Leuten die Hände auflegen und sie vom sicheren Totenbett wieder zurückholen, die sind glückselig. Nein, wer ist glückselig? Glückselig sind die, denen der Herr die Vergebung vergeben hat, denen er ihre Übertretungen nicht vorwirft. Diejenigen sind glückselig. Gehörst du zu diesen? Gehörst du zu diesen Leuten? Denen ohne Gegenleistung die Schuld vergeben wurde, dann kannst du dich heute Morgen glückselig schätzen, glückselig nennen. Und glückselig ist das griechische Wort Makarios und es bedeutet über alle Maßen gesegnet. So gesegnet, dass diese Person zu beneiden ist. So gesegnet, dass du zu beneiden bist. Sascha ist zu beneiden heute Morgen. Warum? Weil er so eine gute Frau hat? Weil er eine Position in der Gemeinde inne hat? Weil er ein weißes Hemd trägt? Nein, sondern weil ihm seine Übertretungen, seine Sünden vergeben sind. Allein deswegen kann er sich bereits glückselig nennen. Und wisst ihr, wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft und in Teilen des Leibes Christi, wo immer wieder versucht wurde, dieser Glückseligkeit etwas hinzuzufügen. Ja, natürlich bist du glückselig, wenn der Herr dir deine Vergebung vergeben hat, aber es gibt noch viel mehr Glückseligkeit. Wenn du dies und jenes tust, wenn du 40 Tage fastest, wenn du dem Herrn im Lobpreis dienst und nicht aufhörst, ihm Anbetung darzubringen, Tag und Nacht, rund um die Uhr, etc., etc., dann wirst du noch viel glückseliger sein. Denn dann wirst du die Glückseligkeit erleben, dass die Erweckung kommt und so weiter und so fort. Seht ihr den Mechanismus? Wir stellen zwar nicht das Grundsätzliche in Frage, aber wir fügen dem Grundsätzlichen etwas hinzu, das genauso verwerflich ist. Jetzt kommen wir zu Vers 16. Wisst ihr, was mir bei Predigen dieser Serie mehr bewusst wird? Wie viel Gnade ich brauche. Ich brauche so viel Gnade. Hier zu stehen und das Wort Gottes zu predigen, ist eine Angelegenheit, die mit Gnade verbunden sein muss. Du kannst noch so virtuos sein, du kannst ein noch so guter Rhetoriker sein, es wird nicht viel ankommen, wenn es nicht aus der Gnade geschieht. Es ist an den Resultaten auch zu sehen. Vers 16. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Jetzt wird's ganz interessant. Wir sind gerade bei der Glückseligkeit gewesen. Jetzt ist auch noch die Rede von der Verheißung. Denn nicht durchs Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte. Das ist die Verheißung, um die es geht. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Vers 16. Gott hat einen Weg gesucht, wie er nicht nur dem Volk Israel, sondern der ganzen Menschheit einen Weg zum Erlangen der Verheißung freimachen konnte. Schon das Volk Israel kommt nicht durch das Gesetz zu dieser Verheißung. Aber bei ihnen könnte man sagen, es wäre theoretisch möglich gewesen. Aber bei den Heiden, bei den Nationen, die nie unter diesem Gesetz waren, ist es desto unmöglicher. Es ist umso unmöglicher für die Nationen, durch dieses Gesetz zu Gott zu kommen, weil sie es nicht verstehen, weil es ihnen nicht gegeben wurde, weil es sie nicht gelehrt wurde. Sie haben keine Ahnung davon. Wisst ihr, wenn wir manchmal dazu neigen, jüdische Frömmigkeit zu übernehmen, dann sind das immer Versatzstücke, nämlich das, was uns gerade gefällt. Das, was uns gerade richtig oder angemessen oder tragbar erscheint. Versatzstücke. Aber sicher nicht das Ganze und sicher nicht der Geist dessen, wie es ursprünglich gemeint war. Aber Gott wollte von Anfang an einen Weg schaffen für beide. Nämlich den Weg der Gnade. Weil für die Gnade muss sich niemand anstrengen. Also sind weder diejenigen im Vorteil, die schon geschult sind, und das sind die Juden, das ist das Volk Israel, es ist geschult, es kennt Gott in gewisser Weise. Die sind nicht im Vorteil, noch sind die im Nachteil, die noch nie etwas von Gott gehört haben. Es ist niemand im Vor- oder im Nachteil. Gott ist gerecht und diese Gerechtigkeit drückt sich gerade durch diese Gnade aus. Das heißt, es kann jeder kommen. Es hat jeder dasselbe Kapital. Es fängt jeder am selben Punkt an, nämlich bei der Gnade. Und wenn du irgendwann im Laufe deiner Reise etwas hast, wo du meinst, jetzt habe ich aber wirklich einen Vorteil, dann ist es kein Vorteil, sondern ein Nachteil. Und du hast dir etwas aufschwatzen lassen, was nicht wirklich dem etwas hinzufügt, was Gott schon getan hat. Dieselbe Gnade, die dich ursprünglich zur Errettung gebracht hat, wird dich auch dazu bringen, dass du die Verheißung erlangen kannst. Seht ihr, zuerst ging es um die Gerechtigkeit. Wie komme ich zur Gerechtigkeit? Das ist die Grundfrage, die der Römerbrief beantwortet, durch Gnade und durch Glauben. Aber jetzt geht es weiter. Jetzt ist nicht mehr von der Grundsache die Rede, sondern jetzt steigert sich das Ganze, jetzt ist von der Verheißung die Rede. Und zwar nicht die Verheißung der Errettung, sondern die Verheißung, dass sie der Welt Erbe sein würden. Und auch das ist etwas, das Gott in jeden Menschen und insbesondere in jeden Christen hineingelegt hat. Du möchtest die Welt, in der du lebst, erben. Zum Beispiel dadurch, dass du im Leben herrschen kannst in Christus Jesus. Dann bist du bereits ein Stück weit ein Erbe dieser Welt. Letztlich auch im ultimativen Sinn, der sich erfüllen wird im tausendjährigen Reich und in den Zeitaltern, die danach kommen, dass wir die Welt erben. Jeder von uns hat dieses Verlangen. Preis dem Herrn. Und hier kommt wieder ein Knackpunkt. Wie ich schon sagte, es ist dieselbe Gnade, die dich aus dem Sumpf herausgeholt hat, die dich jetzt als einen König neu einkleidet und dir die Fähigkeit gibt, zu herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus, der dein Vorläufer war in Sachen Gnade, in Sachen Gerechtigkeit, in Sachen Glauben. Das heißt, so wie du nichts zu deiner Errettung hinzufügen konntest, kannst du auch nichts zum Erlangen der Verheißung hinzufügen. Auch das kommt aus Gnade. Und wie viele Tricks und Gimmicks sind in den letzten Jahren angepriesen und groß gemacht worden, um den Menschen zu versprechen, wenn du das tust, wenn du das machst, wenn du das glaubst, wenn du dieses Buch liest, wenn du an diese Veranstaltung kommst, dann wirst du im Leben herrschen können. Nun, diese Dinge können dir vielleicht helfen, diese Wahrheiten zu erkennen, aber sie selbst sind nicht grundlegend. Das, was ich heute Morgen predige, ist für jeden Christen, für jeden Gläubigen, egal in welcher Gemeinde, in welcher Denomination du bist, das ist für jeden, weil es Gnade ist. Aber du hast die Verantwortung, möchte ich hinterher schicken, dir diese Wahrheiten anzueignen. Und wenn du an einem Ort bist, wo diese Wahrheiten nicht gelehrt oder gepredigt werden oder verdreht werden sogar, dann hast du die heilige Verpflichtung vor deinem Gott, dich dem nicht länger auszusetzen, sondern an einen Ort zu kommen, wo dir diese Wahrheiten klar und deutlich gemacht werden. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe. Hier sehen wir den Zusammenhang auch zwischen Glauben und Gnade. Das, was die Gnade bereitstellt, wird durch Glauben empfangen. Damit es der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Bist du die ganze Nachkommenschaft? Gehörst du zu dieser Nachkommenschaft? Preis dem Herrn. Amen. Wir sind Abrahams Nachkommenschaft. Wir sind Abrahams Same. Und nach Verheißung Erben. Ich möchte euch eine andere Übersetzung vorlesen von Vers 16. Darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei, auf dass die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft eine gesetzlich garantierte Sicherheit sei. Gott möchte dir gesetzlich zusichern, also sprich juristisch abgesichert zusichern, dass du die Verheißung bekommen kannst durch Gnade. Möchtest du in deinem Leben herrschen? Möchtest du ein Erbe deines Teils in diesem Leben sein? Möchtest du erfolgreich sein in deinem Beruf, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, egal was du tust oder wo du es brauchst? Möchtest du die Welt erben? Möchtest du Leute zum Herrn führen können, aber nicht aus Anstrengung oder aus eigener Kraft oder Bemühung? Möchtest du die Welt erben? Dann werde ein Mensch der Gnade. Dann bist du ein sicherer Kandidat für die Erfüllung dieser Verheißung. Lasst mich die Verse 13 bis 15 noch einmal am Stück lesen. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Und zwar derselben Glaubensgerechtigkeit, die wir heute haben können und haben sollen. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Und diesen Vers haben manche falsch verstanden, in dem Sinne, dass sie gesagt haben, nun, wenn da, wo kein Gesetz ist, auch keine Übertretung ist, dann lasst uns doch einfach das Gesetz abschaffen. Ja, wäre ja menschlich, nach menschlicher Logik wäre das ein guter Schluss, ja, so. Aha, Paulus sagt, denn das Gesetz bewirkt Zorn. Also wenn ich es irgendwie schaffen kann, nicht mehr unter dem Gesetz zu sein oder mich nicht um das Gesetz zu kümmern oder das Gesetz nicht zu kennen, dann gibt es auch keine Übertretung mehr. Also solange ich mich im Tal der Ahnungslosen bewege, gibt es keine Übertretung, die man mir vorhalten könnte. Und wisst ihr, auch das habe ich versucht, zeitweise, indem ich mir einfach versucht habe, einzureden in manchen Situationen, dass das, was ich tue, keine Sünde ist. Ich habe Dinge getan, die nach dem Wort Gottes offensichtlich Sünde waren, aber ich habe einfach mal gedacht, ich stelle mich jetzt mal blöd. Ich stelle mich blöd, ich tue jetzt so, wie wenn ich nicht wüsste, was das Gesetz sagt, was die Forderung des Gesetzes ist, was Gott von mir möchte, dann wird es mir auch nicht vorhalten. Sprich, mein Gewissen wird sauber bleiben dabei. Oh, was für eine Täuschung. Weit gefehlt. Dein Gewissen wird dich umso mehr verurteilen, dafür, dass du auch noch das Offensichtliche geleugnet hast. Ja, nämlich, dass du die Wahrheit eigentlich kennst und dann aber gegen die Wahrheit praktisch gelogen hast. Wo kein Gesetz ist, ist auch keine Übertretung. In welchem Sinne stimmt denn diese Aussage? Sie stimmt in dem Sinne, dass wenn du unter der Gnade bist, dann bist du nicht mehr unter dem Gesetz. Das Gesetz existiert weiter. Das Gesetz ist eine feste Größe, die du nicht abschaffen kannst. Jesus hat gesagt, kein Strich vom Gesetz wird vergehen. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Und dasselbe gilt, meine Lieben, auch für uns. Die Gnade befähigt dich nicht, ohne Gesetz zu leben, sondern die Gnade befähigt dich, das Gesetz zu leben, beziehungsweise die Forderung des Gesetzes zu leben, aber auf einem neuen Weg. Nämlich nicht auf dem Weg eigener Anstrengung und Bemühung, sondern durch eine Kraft, die freigesetzt wird dadurch, dass du mit dem lebendigen Gott verbunden bist. Halleluja. Und dadurch, dass die Gnade dich lehrt, die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste zu verleugnen. Das ist ein ganz anderer Weg. Und du wirst dich nie um das Gesetz kümmern müssen, wenn du in der Gnade lebst. Denn die Gnade wird dich immer so führen und immer so leiten, dass du das Gesetz nicht brichst. Versteht ihr, da haben auch manche einen Fehlschluss gezogen und haben gedacht, ja, die Gnade bedeutet, ich darf auch mal das Gesetz übertreten und bin trotzdem noch gut. Das ist eine andere Art von Gnade oder ein anderer Aspekt, nämlich die Vergebung, die Barmherzigkeit Gottes. Aber es ist nicht das, was die Gnade eigentlich mit uns vorhat. Sondern was die Gnade eigentlich mit uns vorhat, ist, uns zu befähigen, Gott wohlgefällig zu leben. Aber weil es nicht mehr aus uns selbst kommt, sondern aus ihm, haben wir nichts zu rühmen. Zurück zur Herrlichkeit. In Kapitel 5, die Verse 1 und 2, kommen wir eigentlich bereits zu etwas Nächstem. Wir könnten sagen, es ist ein Brückenvers, der uns in der nächsten Predigt dann weiter beschäftigen wird, zu einem Thema, das uns dort beschäftigen wird. Aber es ist im Grunde genommen auch der Abschluss von dem, was ich heute Morgen gesagt habe. Der Kreis schließt sich hier in Römer 5, 1 und 2. Hier heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so weit, so gut, so weit haben wir es verstanden, so haben wir auch Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und, jetzt kommt's, rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Was tun wir? Wir rühmen uns aufgrund dieser Hoffnung, nämlich der Hoffnung, dass wir durch Glauben gerechtfertigt worden sind. Warum ist es eine Hoffnung? Es ist doch eine Tatsache. Es ist eine Hoffnung, weil du es noch nicht siehst. Paulus sagt, solange wir etwas hoffen, sehen wir es nicht. Wenn wir etwas sehen, müssen wir es nicht mehr hoffen. Aber du siehst nicht, dass du gerechtfertigt worden bist aus Glauben. Oder siehst du das? Nein, nicht wirklich, sondern du glaubst es. Und in dem Sinne hoffst du es auch noch. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund dieser Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und lasst uns zurückkehren für einen Moment zu Römer 3, Vers 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Römer 5, 1 und 2. Und rühmen uns aufgrund dieser Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Mit anderen Worten, dieser Verlust der Herrlichkeit, der in Römer 3, 23 und 24 beschrieben wird, dieser Verlust der Herrlichkeit, der Verlust unseres Erbteils, der Verlust der Verheißung, der Verlust dessen, dass wir die Verheißung jemals erlangen können, dieser Verlust ist aufgehoben. Dieser Verlust ist aufgehoben durch dieses ganze Gefüge von Glauben, Gnade, Gerechtigkeit. Halleluja. So dass wir jetzt wieder eine reale Hoffnungsgrundlage haben, auf der wir sagen können, die Herrlichkeit Gottes ist da. Die Herrlichkeit Gottes ist in unserem Leben. Er ist uns wohlgesonnen. Seine Bestätigung ist da. Ihr wisst ja, Herrlichkeit, das griechische Wort Doxa, bedeutet nicht einfach nur Glanz und Gloria und Pracht und Prunk, sondern Doxa bedeutet eigentlich seine Meinung, seine Zustimmung, sein Urteil, seine Ansicht über etwas. Und wenn Gott eine gute Meinung von uns hat, dann steht der Erfüllung der Verheißung nichts mehr entgegen. Wenn Gott uns aufgrund der Gnade, aufgrund des vollendeten Werkes Jesu Christi vollständig annehmen kann und wir uns ihm nähern, allein auf Grundlage der Gnade, dann steht dem, dass die Herrlichkeit sich manifestieren kann in unserem Leben, nichts mehr im Weg. Nichts, nichts, nichts. Nichts. Dann sind wir Kandidaten für die Herrlichkeit. Natürlich, wir müssen es glauben. Wir müssen anfangen, in diesen Kategorien zu denken und uns verabschieden von den Werken. Denn der Lohn für die Werke ist eben nicht Herrlichkeit. Herrlichkeit ist eine Dimension, die du nie erreichen wirst, durch einen vermischten Gehorsam. Sprich, durch ein du weißt, was gut ist und du tust es, aber du tust es nicht aus der Gnade, sondern weil du meinst, du musst es tun. Herrlichkeit wirst du so nie erreichen. Du wirst ein gewisses Maß an Segen haben, weil Gott gerecht ist, weil er gesagt hat, dass diese Dinge gesegnet sind oder einen bestimmten Segen haben. Aber Herrlichkeit, Herrlichkeit ist etwas mehr. Und nach Herrlichkeit trachten wir. Lass mich diesen Vers auch nochmal vorlesen nach einer anderen Übersetzung. Da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, haben wir Frieden, eigentlich im Griechischen heißt es, vor Gott. Hier scheint im Griechischen die Formulierung pros ton theon. Dieselbe Formulierung wie in Johannes 1, wo es heißt, das Wort war bei Gott. Das Wort war bei Gott, pros ton theon. Das bedeutet eigentlich nicht, wir haben Frieden mit Gott. Eigentlich ist das eine völlig falsche Übersetzung. Sondern, obwohl die Tatsache auch wahr ist natürlich. Aber eigentlich bedeutet es, wir können Gott von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. So nahe wie nur irgendwie möglich. Wir können ihm mitten in seine wunderbaren, herrlichen Augen hineinschauen. Ohne den Blick niederschlagen zu müssen, zu sagen, oh, ich armer Sünder. Oh, Herr, sei mir armem Sünder gnädig. Und das, nachdem du 20 Jahre gläubig warst. Ja. Nein, sondern du kannst ihm mit offenem Angesicht entgegentreten, vor ihn treten und sagen, ich habe Frieden mit dir, Vater. Halleluja. Prostanteon, du stehst vor ihm. Du hast nicht nur Frieden mit Gott in einem abstrakten Sinne, so der Krieg hat aufgehört, sondern du hast Frieden vor ihm, wenn du vor ihm stehst. Und ich habe lange in einem kalten Krieg gelebt mit Gott. Was war der kalte Krieg? Ihr alle kennt den Begriff, kalter Krieg. So die Zeit der 70er, 80er Jahre, beziehungsweise fing schon früher an, wo Russland und die USA hochgerüstet haben und der Dritte Weltkrieg schien vor der Tür zu stehen. Aber es war nicht Krieg. Eigentlich war Frieden. Russland hatte Frieden mit den USA. Die USA hatten Frieden mit Russland, mit der Sowjetunion. Amen. Sie hatten Frieden. Miteinander, aber voreinander, wenn sie sich trafen bei ihren Gipfeltreffen etc., beziehungsweise auch im Sinne des Verständnisses der Bevölkerung, war da kein Friede, sondern es war kalter Krieg. Viele Christen leben im kalten Krieg mit Gott. Es ist kein offizieller Krieg, aber es ist ein kalter Krieg. Ja, der Herr will immer da von mir, wo ich gerade nicht will. Der Herr nimmt mir mein Bestes. Der Herr nimmt mir alles. Wenn ich gerade mal wieder eine Lohnerhöhung bekommen habe, dann soll ich mehr Zehnte geben. Der Herr will immer alles haben sofort. Ja, ich mache es ja, weil ich will ja nicht ungehorsam sein. Ja, ich weiß, der Herr sagt, ich soll in eine Gemeinde gehen, also gehe ich halt in eine Gemeinde. Ich will ja nicht in den Unsegen geraten. Weißt du, was das ist? Das ist kalter Krieg. Aber, da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben haben wir Frieden vor Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch den Zugang haben, den Glauben, der Glaube ist eigentlich der Zugang, zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns auf Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Durch den Glauben, und vielleicht denkt ihr im Laufe dieser Serie, ja, dann ist der Glaube gar nicht mehr so wichtig. Ich dachte, ich bin hier in einer Glaubensgemeinde. Jetzt redet er hier über Gnade, wie wenn wir eine Gnadengemeinde wären. Ich habe Nachrichten für dich, wir sind beides. Wir hätten uns auch das biblische Gnadenzentrum nennen können. Halleluja. Diese Dinge schließen sich nicht aus, sondern sie bedingen einander. Du kannst die Gnade nicht erfassen ohne den Glauben, aber bitte löse den Glauben nicht von der Gnade. Denn sonst wird der Glauben zu einer Anstrengung, zu einem Werk. Und was haben wir heute gelernt? Was ist der Lohn der Werke? Ein halbpatziger Segen, vermischt mit Zorn. Und das wollen wir nicht. Also, ich bin schlauer geworden heute Morgen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir das mit einem Bekenntnis besiegeln, mit einem Bekenntnis abschließen heute Morgen. Oh, Glory. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir für deine Gnade in unserem Leben. Für deine Gnade in unserem Leben. Danke, Vater, dass die Gnade Gottes erschienen ist. Danke, Vater, dass die Gnade Gottes erschienen ist in meinem Leben. In meinem Leben. Und dass sie mir Heil gebracht hat. Dass sie mir Heil gebracht hat. Dass sie mir Errettung gebracht hat. Dass sie mir Errettung gebracht hat. Und dieselbe Gnade, die mir Errettung gebracht hat, befähigt mich auch, ein gottseliges Leben zu führen. Ein gottseliges Leben zu führen. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Befähigung der Gnade. Dieselbe Gnade versichert mir auf rechtmäßiger Grundlage die Verheißung Gottes. Die Verheißung Gottes. Und diese Verheißung lautet, dass ich ein Erbe der Welt sein soll. dass ich ein Erbe der Welt sein soll, dass ich herrschen soll im Leben durch den einen Jesus Christus. Dass ich herrschen soll im Leben durch den einen Jesus Christus. Vater, ich nehme das heute Morgen an. Vater, ich nehme das heute Morgen an. Und ich sage, deine Herrlichkeit wird sich in meinem Leben manifestieren, weil ich ein Mensch der Gnade bin. Weil ich ein Mensch der Gnade bin. Halleluja. Amen. Preist dem Herrn.